Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Deshalb gehe ich da auch nicht mehr ins Wasser, aber ich lese Ihnen jetzt einfach mal so ein bisschen was vor. Liebte es mittlerweile sogar noch vor Sonnenaufgang aufzustehen, sich auf sein Rad zu schwingen und eine kleine Runde über seine Insel zu drehen. Sein Langeoog, wie er zu sagen pflegte. Klar, hatte er auch gelegentlich schon mal Sehnsucht nach seiner alten Heimat Köln-Kalk. Kalker war man ja sein Leben lang, da gab es nichts dran zu rütteln. Dennoch war Langeoog nun seine Heimat. Es hieß doch auch immer, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Da war was dran und es traf in seinem Fall zu wie die Faust aufs Auge. Sogar an ein Leben ohne Auto hatte er sich gewöhnt. Natürlich besaß er noch immer seinen geliebten gelben Ford Capri, ein Prachtexemplar von 1976 mit Frontspoiler, tiefer gelegt und mit den sportlichen blauen Rallye-Streifen. Da das Wägelchen nicht auf die Insel durfte, wohnte es nun in einer Garage auf dem Festland. Diese gehörte seiner Chefin Annemarie Hansen, bei der Martin mittlerweile auch eingezogen war. Also jetzt nicht in der Garage, sondern natürlich in deren Haus. Genauer gesagt sogar in ihr Schlafzimmer. Er und Annemarie waren ein Paar. Zumindest zwischen 18 Uhr nachmittags und 8 Uhr am Morgen. Tagsüber war sie allerdings seine Chefin. Privatleben und Geschäft wurden bei ihnen beiden strikt getrennt. Da gab es nichts dran zu rütteln. Heute war wahrlich ein wunderschöner Herbstmorgen. Außerdem ein Sonntag. Zumindest glaubte er das. Das Gefühl für die Wochentage war ihm, seit er hier lebte, irgendwie abhanden gekommen. Im Sommerhalbjahr, während der Saison, gab es von Ostern bis Oktober keine Wochenenden. Dann wurde beinahe rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, nur geschuftet, um den Strömen der inselhungrigen Urlauber Herr zu werden. Anders im Winterhalbjahr, da gab es mangels Touristen jeden Tag immer sowas wie Wochenende. Eine Sache, an die er sich auch erst hatte gewöhnen müssen. Für Martin begann gerade die zweite Winterpause. Er liebte diese Zeit. Nicht, weil er keine Lust auf Arbeit hatte. Nein, nein, weit gefehlt. Er mochte seinen Job in der Vermietungsagentur für Ferienwohnungen. Doch noch schöner fand er es, den um ein Vielfaches ruhigeren Winter auf seiner Insel zu genießen. Dann, wenn die Strände leerer und das Klima rauer wurden. Wenn die Winterstürme tobten und der Wind über das alte Friesenhaus fegte, dann war hier die schönste Zeit. Heute Morgen radelte er nicht zum Strand, sondern zum Hafen. Warum er das tat, wusste er nicht. Es war einfach aus einer Laune heraus. Annemarie, seine Chefin und Lebensgefährtin im Personalunion, war wie jeden Morgen seit über 10 Jahren zum Joggen am Strand. Laufen war so gar nicht Martins Ding und würde es auch sicherlich niemals werden. Radfahren war okay. Weshalb er und Annemarie, seit sie sich kannten, morgens gemeinsam das Haus verließen, um dann bis zum Frühstück jeder seiner Wege zu gehen. Am Hafen angekommen, stellte er den Drahtesel ab, setzte sich auf eine der Bänke nahe der Abfahrtshalle für die Fähre, packte seine Pfeife aus und begann diese dann in aller Ruhe zu stopfen. Auch so eine Sache, das Pfeifenrauchen. Dass er sich das auf seine alten Tage einmal angewöhnen würde, hätte er ebenfalls nie gedacht. Zuerst hatte er auch ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, als Onkel Piet Dönges, den hier alle nur den Käpt'n nannten, ihm die hübsch verzierte Pfeife aus Meerschaum zum Geburtstag geschenkt hatte. Doch Martin hatte Gefallen daran gefunden. Er zelebrierte das Rauchen förmlich. Heute Morgen war irgendetwas anders als sonst. Über dem Hafen lag eine seltsame Unruhe, eine Schwere, die er hier so nicht kannte. Auf dem Deck der Anne II entdeckte er Ono Feddersen und Lodda Weyand, die beiden Insel-Sheriffs, wie er die zwei immer zu nennen pflegte. Bei ihnen, wie nicht anders zu erwarten, Krishan, der Ziehsohn seiner Chefin. Annemarie hatte den Jungen, der eigentlich der Sohn ihrer Schwester war, aufgezogen, nachdem diese mit einem Urlauber durchgebrannt war. Der Krishan, der war ein netter, lieber Bengel. Er arbeitete genau wie Martin bei Annemarie in der Vermietung für Ferienwohnungen. Er war dort Mädchen für alles. Darüber hinaus ein Kollege und auch Freund, auf den Martin nichts kommen ließ. Nun gut, Krishan war auf den ersten Blick nicht der hellste Stern am Firmament. Aber es konnte ja auch nicht gleich jeder ein Einstein sein. Der Junge besaß das Gemüt eines Kindes und das Herz am rechten Fleck. Er war nicht direkt dumm. Nee, das nicht. Er war eben anders als andere. Zum Denken hatte er zum Glück ja auch seine Lotta. Die kleine Polizistin, das musste Martin unumwunden zugeben, war nicht nur äußerst gescheit, sondern auch noch hübsch dazu. Neben Krishan mit seinen 1,90 wirkte sie allerdings wie ein kleines Mädchen. Egal, es war, wie es war, die beiden waren ein schönes Paar und es machte ihn stolz, mit so feinen und wunderbaren Menschen wie ihnen befreundet zu sein. Auf der anderen Seite des Hafenbeckens entdeckte er die Rosa Munde, einen hellblauen Krabbenkutter neueren Baujahres. Martin wusste, dass das Schiff Olaf Jansen gehörte. Den fand er übrigens weniger nett. Also jetzt den Olaf, nicht den Kutter. Dass der Jansen ein Depp war, hatte auch der gestrige Abend wieder gezeigt. Gestern hatten sie nämlich in Fitjes alten Bootsschuppen ein bisschen gefeiert. Eine super Party, bis zu dem Moment, als Olaf Jansen begonnen hatte, rumzustänkern. Um was es genau gegangen war, hatte Martin nicht mitbekommen. Wie auch, man verstand die Insulaner ja nicht mehr, wenn die in ihrem seltsamen Kauderwelsch verfielen. Außerdem war er selbst, als die Rauferei begann, schon ziemlich angetüttelt gewesen. Fakt war aber, dass Jansen irgendwann abgehauen war und Krishans Nase geblutet hatte. Jetzt nicht nur so ein bisschen, nein, richtig doll. Aber so waren sie ja halt, die Jungs. Wie hieß es in Kölle immer so schön? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Martin kniff die Augen zusammen und betrachtete die Rosamunde genauer. Eines der Netze hing recht schlampig über die Reling hinunter ins Wasser. Er stutzte. War da etwa was drin? Ja, da war tatsächlich etwas, das von hier aussah wie ein riesiger Fisch oder so. Martin zündete seine Pfeife an, paffte daran und versuchte dann einige Rauchkringel in den Himmel zu blasen. Bei dem Wind wollte dies allerdings nicht wirklich gelingen. Auf dem Kai vor der Rosamunde standen nun schon gut und gerne 2 Dutzend Schaulustige. Die meisten davon Insulaner, aber auch einige der um diese Jahreszeit wenigen Feriengäste. Er erhob sich, schlenderte näher. 2 der Einheimischen waren nun auf den Kutter gesprungen und versuchten mit vereinten Kräften, den dicken Fisch in dem Netz an Bord der Rosamunde zu ziehen. Doch das Mordsvieh schien wirklich extrem schwer zu sein. Wahrlich ein Mordsfang. Als Martin bis auf wenige Meter an die Kaimauer herangetreten war, musste er heftig schlucken. Er ließ seine Pfeife sinken. Konnte das sein? Der Fisch im Netz trug einen Friesennerz und Gummistiefel. Von der Anne 2 her kamen Lotta, Ono und Krishan angerannt. Hinter sich hörte Martin ein markerschütterndes Kreischen, das eindeutig von einer Frau stammte. Er wirbelte herum und sah Elke Jansen, die mit weit aufgerissenen Augen dastand und die Hände vor ihren Mund presste. Ihr Fahrrad schlug derweil laut scheppernd neben ihr auf die Pflastersteine. Dann löste sie sich aus ihrer Starre und begann zu laufen. An Martin vorbei rannte sie zum Schiff ihres Mannes, der Rosamunde. Warum zum Teufel hieß der Kahn eigentlich Rosamunde und nicht Elke? Fiel ihm just in diesem Moment zum ersten Mal auf. Also wenn er, Martin, sich jetzt ein Schiff zulegte, was er natürlich nicht tun würde, aber mal egal, also wenn, dann würde er es doch Annemarie nennen. Genauso wie seine Chefin. Ja, das würde er tun. Nun gut, vielleicht hatte der Kutter ja auch schon Rosamunde geheißen, als Olaf ihn gekauft hatte. Das wäre immerhin möglich. Die Anne von Krichan hieß ja auch nicht Lotta, sondern immer noch Anne. Und der Name ging tatsächlich auf Martins Chefin Annemarie zurück, weil der Kahn früher mal Heiner, ihrem verstorbenen Mann, gehört hatte. Der war nämlich bei einem Sturm ertrunken, was aber jetzt eine ganz andere Geschichte war. Elke stand nämlich nun an der Kaimauer und hielt sich eine Hand vor den Mund. Mit der anderen stützte sie sich auf einen der schweren eisernen Poller ab, an denen hier gewöhnlich die Schiffe mit dicken Tauen befestigt wurde. Ihr Blick ruhte auf dem Netz mit dem dicken Fisch, das nun langsam, nachdem auch Krishan und Ono mit anfassten, an der Bordwand emporschwebte. Immer wieder schüttelte Elke fassungslos den Kopf. Dabei schluchzte sie. Wer der Fisch war, bei dem es sich ja eindeutig um einen Menschen handelte, konnte Martin wegen der Kapuze des Friesennerzes nicht erkennen. Er tippte auf einen Mann. Fakt war allerdings auch, dass der Unglückliche ziemlich tot war, da der ja vermutlich mit dem Kopf schon eine ziemliche Weile unter Wasser gewesen sein musste. Sowas überlebte keiner lange. »Na, der hat aber jetzt auch der letzte Furz gelassen«, hörte er sich selbst auf Kölsch sagen und sah sich erschrecken um, ob das jetzt auch bloß keiner gehört hatte. »Ja, mein Jung, da kannst du auch mal laut sagen«, meinte Onkel Piet Dönges, der wie aus dem Nichts plötzlich neben ihm stand. »Nee, besser mal nicht allzu laut, nicht, dass das noch in der Höhe tut«, flüsterte er dem Alten zu. Onkel Piet, der Captain AD, war eine Marke für sich. Außerdem besaß der alte Seebär die Gabe, immer und überall da aufzutauchen, wo irgendwas los war oder wo man ihn gerade überhaupt nicht gebrauchen konnte. Nur zu gut konnte Martin sich an sein erstes Schäferstündchen mit Annemarie erinnern. Gerade in dem Moment, als es so richtig nett geworden war, hatte plötzlich Onkel Piet in der Tür gestanden und ihn die ganze Stimmung verdorben. »Nee, nee, wenn dat mo kein Unglück bringt«, hörte Martin ihn nun sinnieren. »Wieso Unglück bringt? Das ist ja doch wohl schon Unglück genug, dat der arme Mann da unter dem Netz von dem Jansen hängt«, stellte Martin klar. Der Käpt'n schaute grimmig, wackelte mit dem Kopf hin und her, zog seinen Flachmann aus der Jacke und nahm einen Schluck. Dann hielt er Martin die Pulle hin. Martin lehnte dankend ab, weil es erstens gerade mal 7:30 morgens war und er sich zweitens bei Piet nicht immer sicher war, was sich in der kleinen Flasche befand. Der würde nämlich vermutlich auch Spiritus oder 4711 echt kölnisch Wasser saufen, wenn es denn sein musste und es ansonsten nichts anderes gab.
»Hm, Dame Geldo, der sieht ja bald aus wie der Olaf Jansen selber«, stellte Martin derweil fest.
Piet lachte auf.
»Ja, du bist mir ja mal ne Schnellmerker, Marin. Was hast du denn sonst gedacht, wer das ist? Etwa die Klabaudermann?«
Nein, das hatte Martin nicht. Außerdem kannte er diesen Herrn Klabautermann auch überhaupt nicht. Wobei, gehört hatte er von dem schon mal.
»Das ist aber schon ein tragischer Unfall, wenn man in seinem eigenen Netz ersaufen tut«, fand Martin und erntete damit erneut nur Gelächter von dem alten Seebär.
»Nee, nee, nee, also wenn du mich frost, mein Jung, dann kann sowas gar kein Unfall sein«, lallte der Käpt'n.
»Sondern«, fragte Martin, »da er nicht glauben konnte, dass einer sich auf diese Art und Weise das Leben nehmen würde.«
»Na, ich net muss sagen, dass den einer abgemurkst hat, nicht?«
behauptete Piet.
»Afgemurkst, Minste, aber wer tut das so wat?« rief er entsetzt.
Piet zuckte mit den Schultern und nippte erst noch einmal an seinem Schnaps.
»Keine Ahnung, nix genaues weiß man nicht. Vielleicht der Klabaudermann«, flüsterte er verschwörerisch.
Martin stutzte. »Wer zum Kuckuck war bloß dieser ominöse Klabautermann, von dem der Alte da ständig faselte? Er würde es herausfinden. So oder so.« Ja, das war das erste Stück. Die ersten fliehen schon vor mir. Ja, es gibt natürlich sofort einen Hauptverdächtigen. Wir haben es gehört, der Krishan hat sich abends mit dem Olaf Jansen gezofft. Und dummerweise hat der Krishan, als er dann geholfen hat, das Netz hochzuziehen, auch noch die blutige Flasche weggeräumt, mit der der Olaf erschlagen wurde. Jetzt sind dann auch noch seine Fingerabdrücke dran. Und er wohnt direkt nebenan auf dem Schiff. Das ist doof. Außerdem hatte der Olaf im Hals eine Goldmünze. Die hat ihm irgendeiner in den Rachen geschoben. Und die gleiche Goldmünze findet die Polizei nochmal bei Krishan. Und unsere Kommissarin Nina Moretti, die in diesem Fall ermittelt, die möchte jetzt mal wissen, was es mit dieser Münze auf sich hat. Sag mal, Krishan, was ist das eigentlich für eine Goldmünze, die du da bei dir zu Hause hast? Fragte Nina wie beiläufig. Krishan schien einen Moment zu überlegen. Dann hält er sich sein Blick auf. Ach, du meinst den Goldschilling? Der ist hübsch, nicht? Den habe ich gefunden, draußen im Watt. Ist aber schon eine Weile her. Mensch, Nina, du glaubst gar nicht, was man da manchmal für tolle Sachen findet, schwärmte er. Nina konnte sich schon vorstellen, dass man im Watt so manchen Unrat fand, der von Schiffen oder Bohrplattformen stammte. Doch dass man dort auf Goldstücke aus dem bergischen Österreich traf, schien ihr eher sehr fragwürdig. Und das Goldstück? Das lag da einfach so rum, hackte sie daher nach. Klar, sowas gibt's öfters. Ist nicht das erste Geldstück, das ich am Strand oder draußen im Watt gefunden habe. Ich habe auch schon Schmuck, Bomben, Munition und sogar eine echte Pistole gefunden. Das liegt dann einfach so da auf dem Boden. Gestern war da noch nichts und heute ist es auf einmal da. Und wenn es da ist, dann musst du es aufheben, sonst ist es morgen wieder weg. Das Meer gibt und nimmt. Da muss man auf Zack sein, nicht? Und ich bin auf Zack. Ich sammle nämlich schon seit ich klein bin Sachen auf. Fast jeden Tag. Ich nehme aber auch den Müll mit und bringe den dann zum Hafen und tue das dann in den Container, wo das hingehört. Wenn der Müll sonst im Meer schwimmen tut, fressen das am Ende noch die Robben und gehen davon tot, berichtete er, und Nina glaubte gerade, einem Grundschüler aus der zweiten oder dritten Klasse zuzuhören. In dem großen blonden Jungen steckte wahrlich ein Kind mit einem Herz aus Gold. Sie sah zu Annemarie, die zufrieden im Sessel saß und zuhörte. Aber ist das eigentlich erlaubt? Ich meine, Fundsachen müssen doch abgegeben werden. Die darf man doch nicht einfach behalten, fragte sie vorsichtig. Laut Strandrecht darf's der behalten, der es findet, schmollte Krishan so beleidigt, dass Nina fast laut hätte lachen müssen. Sie schüttelte den Kopf und hielt dagegen. Also ich glaub ja, dass du den Fund hättest melden müssen. Pappalapapp, mischte sich jetzt Annemarie ein. In Friesland war es schon immer Brauch, dass die Bewohner der Küste das Recht hatten, die Dinge, die das Meer anspülte, zu behalten. Und ob die von der Regierung das Strandrecht kippen oder nicht, das interessiert hier keinen. Was das Meer gibt, das dürfen die Küstenbewohner behalten. Wir müssen hier ja schließlich auch den ganzen Müll und Dreck hinnehmen, der da angeschwemmt wird, schimpfte sie erbost. Na ja, ich finde ja auch Sachen, die Urlauber verloren haben. Die gebe ich dann ja auch ab. Das ist ja nicht von der See gegeben, pflichtete Krishan seiner Tante bei. Vielleicht stammt das Gold ja auch von einem der Touristen, gab Nina zu bedenken. Krishan schüttelte den Kopf. Nee, sowas haben die Touristen ja nicht mit am Strand dabei. Das ist doch viel zu wertvoll. Die verlieren immer nur Portemonnaies, Schuhe, Handys und so ein Zeug. Aber das meiste davon, das siebt auch schon die Strandreinigungsmaschine raus, bevor das so einer wie ich findet. Wobei, manchmal darf man sogar Schuhe behalten. Zum Beispiel wie im letzten Jahr zu Weihnachten. Da ist bei Sturm irgendwo draußen ein Container mit Turnschuhen von Nike über Bord gegangen. Ich habe 82 Stück davon aufgesammelt. Alle einzeln. Die Kartons waren ja blöderweise aufgegangen und kaputt. Alle hier haben welche gefunden und sie behalten. Du, die waren noch richtig gut. Und wenn du Glück hattest und du hast zwei gefunden, die zusammengepasst haben oder du jemanden gefunden hast, mit dem du die tauschen konntest, dann hattest du 1A Schuhe gehabt. Er sah zu Ninas Füßen mit den geringelten, ebenfalls ein wenig feuchten Wollstrümpfen, die ihre Mama ihr gelegentlich strickte.
Du, Nina, wenn du magst, dann kann ich auch mal gucken, ob ich noch irgendwelche in deiner Größe hab, meinte er dann und grinste breit.
Nina musste sich ein Lachen verkneifen. Sie würde die Diskussion schnellstens beenden müssen, da es sie nicht im geringsten weiterbrachte. Es ging hier nicht um Turnschuh oder wer was behalten konnte, durfte oder wollte. Sie musste wissen, was es mit den Münzen auf sich hatte. Immerhin gab es mindestens 2 davon. Es war einer der wenigen Anhaltspunkte, die es gab. Olaf hatte eine Goldmünze im Hals, Rachen oder wo auch immer stecken gehabt. So etwas war doch kein Zufall. Sie überlegte schon die ganze Zeit, wie es dazu kommen konnte. Vielleicht hatte Olaf die Münze genau wie Krishan gefunden. Jemand wollte sie ihm stehlen und er hatte versucht, sie hinunterzuschlucken. Oder er hatte sie lediglich in den Mund genommen, damit der Dieb nicht daran kam und sie versehentlich verschluckt, als er 1 mit der Flasche drüber bekam.
Okay, Krishan, wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren.
Aber später schauen wir mal bei deiner Schuhgröße. Ich will auch nichts für haben, wenn dir welche passen, ne? Die schenke ich dir dann, erklärte er, und Nina konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Nein, Krishan war kein Mörder, und sie würde dies auch irgendwie beweisen.
Was sagt denn die Uhr? Wir haben noch Zeit. Also, mein Verleger ist ja anwesend, der würde es bestimmt nicht gerne sehen, wenn ich jetzt den Epilog lese, damit Sie das gar nicht erst kaufen müssen. Ich lese Ihnen jetzt einfach den Schluss vor und Sie entscheiden, ob Sie wissen wollen, was mittendrin vorkommt. So viel Zeit muss sein. Epilog. Martin liebte seine neue Errungenschaft. Er hatte das World Wide Web für sich entdeckt. Er konnte nun von überall auf der Welt mit seinem neuen Mobiltelefon ins Internet gehen und alles, was ihn interessierte, nachlesen. Das Gerät war ein Geschenk von Annemarie gewesen. Nun gut, die hatte ihm sein altes Telefon ja auch kaputt gemacht. Um ihn zu ärgern, also nur so zum Spaß, hatte sie ihm wieder einmal blitzschnell auf die beiden Plastikschnallen seiner Latzhose gedrückt. Das machte die schon mal, wenn sie alleine waren. Die Träger waren wie sonst auch nach oben geschnalzt, der Latz mit der schwer beladenen Brusttasche nach unten geklappt und der gesamte Inhalt auf den Boden gefallen. Diesmal unter anderem auch sein gutes altes Mobiltelefon, das den Sturz auf den Fliesenboden des Badezimmers jedoch nicht überlebt hatte. Annemarie hatte gelacht wie irre und ihm am nächsten Tag ein neues besorgt. So ein modernes, ohne Knöpfe, mit dem er auch in das Internet gehen konnte. Nein, Martin wollte dieses Wunderwerk der Technik nicht mehr missen. Dank dem Internet und diesen Jungs bei Wikipedia hatte er nun auch endlich das Geheimnis, um diesen Herrn Klabautermann lüften können. Sachen gab's. Unfassbar.
Also, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sie das Buch zu Ende lesen. Also es gibt einen Mörder, der kam jetzt leider nicht im Epilog vor. Sie müssen es also, wenn Sie es wissen wollen, wie es endet, müssen Sie es doch lesen. Ich glaube, man kann es hier irgendwo käuflich erwerben. Am Stand der Messebuchhandlung oder ansonsten gibt es das auch noch bei uns am Stand auf, was hat der Chef aufgeschrieben, in A107 hier in dieser Halle. Ja, ich bin dann auch gleich wieder am Strand. Sand im Schuh gibt es auch noch. Und ja, dann bedanke ich mich dafür, dass Sie so lieb zugehört haben und dass nicht alle weggelaufen sind. Dankeschön.
Ich signiere Ihnen das auch. Hier, ich setze mich da vorne hin.
Guten Tag. Kann man mich gut hören so? Ja? Also ich begrüße Sie ganz herzlich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.